Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Conscious Connection. Dies ist ein Raum, wo es um das friedvolle Zusammensein von Mensch und Tier geht. Ein Zusammensein, welches geprägt ist von Bewusstsein, Freiheit und Verbundenheit, welches darauf beruht, dass der Mensch das Tier immer tiefer verstehen möchte, auf Augenhöhe mit ihm telepathisch kommunizieren möchte und in der Tiefe die Themen, die das Tier erweckt und berührt durch sein Verhalten oder die telepathischen Botschaften, dass der Mensch bereit ist, diese Themen anzusehen und zu lösen und zu integrieren, innere Heilarbeit zu tun, Prozessarbeit zu tun. Dieser Raum ist hoffentlich für dich und dein Tier eine Unterstützung auf diesem Weg. Somit ist ganz viel hier enthalten an Themen rund um Telepathie, Tierkommunikation, Energiearbeit, Seelenarbeit, Traumaarbeit, Prozessarbeit und so weiter und so fort, aber eben auch wirklich gelebte Erfahrungen oder Interviews. Alles darf hier Raum finden. Generell ist es mir ein Anliegen und den Tieren ganz genauso, dass wir von ihnen lernen. Und auch dafür ist dieser Podcast gedacht. Das heißt, auch die Tiere werden hier sprechen. Es wird Botschaften geben, ganze Folgen geben von den Tieren für die Menschen. Ich freue mich riesig, dass du da bist und wünsche dir jetzt ganz viel Freude bei dieser Folge. Schon lange fühle ich den Impuls, eine Podcast-Folge über meinen Weg und mich zu machen. Denn ich kenne das selber von mir, aus der Kundensicht, dass es sich wesentlich sicherer anfühlt, mit Menschen zu arbeiten, die ich gut greifen kann, wo ich ein sehr nahbares Gefühl habe. Und ja, ich hoffe, ich kann, wenn es dich interessiert, dir dieses Gefühl mit dieser Folge noch mehr geben. Mein Weg beginnt damit, dass ich durch psychosomatische Symptome während der Abiturzeit begonnen habe, ganz langsam aufzuwachen und zu bemerken, dass da wirklich auch noch eine Psyche in mir drin ist, so ungefähr. Ich habe bis dahin mich so weit verloren, dass ich ja immer wieder auch depressiv war und unendlich viele Ängste hatte und gefühlt auch den ganzen Tag über sehr angespannt war und vor allem und jedem kleinen bisschen einfach Angst hatte und angespannt war und in meinem Körper war Stress ohne Ende. Und irgendwann hat die Seele dann wohl gesagt, so jetzt reicht's, wir brauchen stärkere Maßnahmen, damit sie endlich hinguckt, und hat mir sehr starke Knieschmerzen geschickt, die mich auch wirklich gar nicht mehr haben laufen lassen zwischendurch. Und für den Schulalltag habe ich damals dann 3 Ibuprofen 800 gebraucht, das werde ich nie vergessen, um überhaupt das zu schaffen, die Treppen zu laufen. Und mein Körper ist auch wirklich, hat mit den Symptomen auch wirklich so intensiv gearbeitet, dass die Knie richtig dick geworden sind. Also es war auch sichtbar. Und ja, so weit weg, wie ich damals von mir war, bin ich eben monatelang von einem Arzt zum anderen gelaufen, um halt, ja, eine schnelle Lösung dafür zu haben. Und niemand hat etwas gefunden. Und ich weiß noch, ich werde nie vergessen, wie ich beim Rheumatologen dann saß, als letzte Hoffnung. Und er mir in die Augen guckt und sagt, dass er wieder nichts gefunden hat und dass er mir empfiehlt, zu erwägen, dass es womöglich psychosomatisch sei und eine Therapie zu beginnen. Und das hat erstmal sehr viel Widerstand in mir hochgeholt und ich bin meiner Mama sehr dankbar, dass sie dann mir geholfen hat und mich unterstützt hat und mir eine Therapeutin gesucht hat, weil ich einfach auch nicht die Kraft dazu hatte, weil es mir einfach wirklich nicht gut ging und da einfach die Depression da einfach schon sehr viel Kraft geraubt hat und diese Symptome dann einmal mehr. Und ich werde auch nie vergessen, wie ich ohne jegliche körperliche Belastung an Weihnachten, wo ich wegen Magen-Darm tatsächlich einfach flach lag und ich trotzdem solche Knieschmerzen von jetzt auf gleich bekam, dass ich einfach weinen musste. Also der Körper hat da sehr, sehr, sehr laut gesprochen bei mir und es wurde einfach immer schlimmer. Und ja, die Psychotherapie, die ich dann begonnen habe, war tatsächlich ein wichtiger Schritt damals. Rückblickend hat die Therapeutin auch einfach sehr viele Dinge und Traumata und Ursachen überhaupt nicht gesehen, sondern eigentlich hat sie mit mir einfach nur auf einer gewissen Verhaltensebene symptomatisch gearbeitet, im Sinne von die Überforderung, die ich viel gefühlt habe, hat sie mir halt geholfen, ein bisschen zu reduzieren, indem ich die To-Dos in kleinere Schritte aufbreche. Die Ursache für die Überforderung hat sie aber eben zum Beispiel nie mit mir gelöst, um ein Beispiel zu nennen. Und deswegen, es hat aber immerhin, und ich glaube, darum ging es meiner Seele, dass ich einfach überhaupt erstmal einen Schritt dahin mache, mich mir selber zuzuwenden und meiner Psyche und meiner Gefühle und Empfindungen in meinem Innenleben. Und die Knieschmerzen sind dann eben auch sehr schnell weniger geworden, Stück für Stück. Und als ich mit der Schule fertig war, waren sie noch eine Weile da, definitiv. Das ging noch eine ganze Weile und sie sind immer mal wieder aufgekommen. Und ich habe auch damals leider nicht von meiner Therapeutin die Unterstützung erhalten, irgendwie zu erkennen, wann und warum diese Knieschmerzen auftreten. Heute weiß ich das. Heute sind sie einfach ein sehr wertvolles Signal meines Körpers, wenn irgendwie zu viel Stress und Erwartungsdruck und Anspannung in mir existiert. Und das war mein allererster Schritt in Richtung von meinem Selbst, von mir selbst. Und es war noch eine sehr weite Reise. Und ich finde es faszinierend zu sehen, wie das Universum mir immer wieder so Chancen gegeben hat, um den Weg in die Spiritualität zu finden. Und ich hatte zum Beispiel, als ich dann schon mit der Fotografie begonnen habe zu arbeiten, Kundenanfragen von Menschen, die eine Aufstellung buchen wollten und ein Fotoshooting buchen wollten und es aber mit einer Aufstellung bezahlen wollten, so rum. Und das habe ich damals dann abgelehnt. Ich habe tatsächlich unbewusst, glaube ich, schon gespürt, dass das ein ganz schön bedeutender Moment ist. Und das hat mir aber noch zu viel Angst gemacht. Und mein Fokus auf rational beweisbare Dinge war einfach noch so groß, dass ich da einfach noch gar nicht offen dafür war, solche Dinge, die so tief gehen und die auf dieser sehr unbewussten Ebene wirken und arbeiten, mich dafür zu öffnen, war noch zu früh. Aber genauso gab es dann eine Nachbarin, die mir bei den Knieschmerzen damals schon empfohlen hat, doch mal zu einer Kinesiologin zu gehen und so weiter und so fort. Also das Universum hat mir immer wieder so die Hand gereicht und ich habe sie aber eine ganze Weile lang nicht genommen. Und der Moment, wo ich die Hand genommen habe, war, als ich eben mich mit der Fotografie begonnen habe, nebenher erstmal selbstständig zu machen. und dann einer Fotografin gelauscht habe, die eine Online-Fortbildung angeboten habe und die dann darüber gesprochen hat, wie sie das Gesetz der Anziehung in ihrem Fotobusiness nutzt und wie sie erkannt hat, dass es unglaublich wichtig ist, den eigenen Selbstwert zu heilen, um eben auch erfolgreich sein zu können. Und die eine Geschichte hatte, wo sie auch finanziell sehr große Probleme hatte und sich da einfach mit so einer inneren Arbeit, aber eben auch mit einer spirituellen Arbeit, sage ich mal, Lebensweise herausgearbeitet hat. Und ja, und das hat damals, also eben diese gereichte Hand habe ich dann genommen und habe dann eben die Bücher, die sie empfohlen hat, dann selber begonnen zu lesen und habe von ihr ganz viel gelernt zu diesen Themen. Und kurz darauf kam ich auch das erste Mal über einen Blogbeitrag auf die Tierkommunikation. Und das müsste alles so vermutlich 2013 bis in Anfang 2014 gewesen sein. Anfang, Mitte 2014, ja. Irgendwann in der Zeitspanne war das alles. Und eine Bloggerin, eine deutsche Bloggerin hat auch, 2013 habe ich die entdeckt, in einem Forum für Fotografen wurde sie verlinkt. Und die hat zum Beispiel eben auch ganz viel über Energie und Selbstliebe und Selbstbewusstsein und so weiter gesprochen. Und ich weiß noch, dass sie damals einen Beitrag hatte, wo es eben auch um Stundensatz ging. Darüber bin ich auf sie gekommen und habe dann mehr gelesen. Und sie hat da eine Art und Weise gehabt, ihr Leben und ihr inneres Befinden darzustellen oder zu beschreiben, wo ich damals dachte, das kann doch gar nicht wahr sein. So glücklich kann doch niemand sein. Es geht doch gar nicht, dass jemand so sehr vertraut auf das Gute und so sehr in das Leben und das Universum vertraut. Und es geht doch gar nicht, dass jemand so sehr für sich einsteht und gleichzeitig keinen Groll hegt gegen andere und so weiter und so fort. Und so eine Leichtigkeit und Lebensfreude. Und ja, und ich fand das sehr spannend, weil ich wirklich dieser Frau damals unterstellt habe, dass sie das alles sich ausdenkt oder dass das fake ist oder dass es nicht echt ist. Und ich habe mir dann einige Jahre später diese Blogbeiträge nochmal angesehen von ihr und habe festgestellt, dass sehr vieles von dem, was sie beschreibt, ich eben inzwischen auch ganz normal für mich erlebe, regelmäßig. Und ja, das waren so Momente, wo ich so dachte, okay, wow, ich habe da eine ganz schöne Entwicklung durchgemacht davon, dass ich dachte, dass das nur ausgedacht sein kann, weil es so gut klingt, dass es doch gar nicht echt sein kann, hin zu, ja, also ein bisschen Luft nach oben ist natürlich noch, aber das meiste davon erlebe ich so auch. Und ja, das ist so der Beginn der Reise gewesen und bei der Tierkommunikation war es ähnlich. Ich weiß, dass ich eben als Kind da ganz viel zu also viel von den Tieren empfangen habe und eine sehr, sehr, sehr starke Verbindung hatte. Und die Spinne bei uns im Haus hatte einen Namen und hatte ein Loch in der Wand, wo sie gewohnt hat, oder eine Steckdose, ich weiß gerade nicht mehr. Und dann habe ich mich davor gehockt und habe sie mit dem Namen gerufen und sie kam dann halt heraus und hat mich begrüßt. Und gleichzeitig habe ich irgendwie mit meinem Vater bei irgendwelchen Fahrradtouren im Wald anscheinend dann die Kaninchen finden wollen und bin dann vorausgefahren. Und ja, auch wenn mein Vater nie dran geglaubt hat, habe ich sie dann tatsächlich gefunden. Und wir haben dann die Kaninchen besucht und ja, alle möglichen Tiere, ob Spinnen, Kellerasseln, Mistkäfer, Regenwürmer, Aber natürlich eben auch Katzen, Hunde, Pferde, alles Mögliche war einfach, war einfach meine Welt. Und es gab dann Momente, wo ich im Kindergarten von einer Vision erzählt habe, die so lebendig in mir war, von einem Hof, den ich vor mir gesehen habe, wo ich verschiedene Tiere habe und die alle auch einen Namen haben und wo ich friedvoll mit den Tieren lebe. Und das habe ich den Kindern beschrieben und dann wollten die Erzieherinnen mit mir einen Ausflug dorthin machen und haben meine Mutter darauf angesprochen, weil ich eben damals gesagt habe, dass ich auf diesem Hof lebe, dass es mein Hof sei. Und und dann kam eben raus, dass es zu dem Zeitpunkt diesen Hof nicht gab. Und ich wurde halt wirklich zurechtgewiesen, dass ich ja da lügen würde und dass das nicht in Ordnung sei und dass das ja nur Fantasie sei. Und heute weiß ich, dass es einfach eine Vision meiner Seele quasi war, wo meine Seele halt mir gezeigt hat, wie ich irgendwann einmal leben werde. Und ja, und das ist eben einfach etwas, was dann in dieser rationalen Welt nicht erkannt wurde. Und genauso weiß ich, dass ich auch von einer Grundschullehrerin sehr ausgeschimpft wurde, weil ich in ihren Augen gelogen habe, als ich von einer Mitschülerin beklaut wurde. Und durch meine Hellsinne wusste ich eben einfach, wie die Lage ist. Ich wusste, dass sie mich beklaut hat. Ich wusste, dass sie mir das Geld weggenommen hat und nicht, dass ich das verloren habe. Und dann bin ich eben, wie Kinder so sind, halt zu diesem Mädchen hingegangen und habe sie halt zur Rede gestellt und habe gesagt, ich möchte das Geld wiederhaben. Es war das Geld für den Kaba, für den Kakao, den Schulkakao. Und das hatte ich dann eben an dem Tag nicht. Und ja, und dann hat die Lehrerin vor der ganzen Klasse mit mir geschimpft, dass ich ja auch da wieder lügen würde und dass ich andere beschuldigen würde und doch selber die Verantwortung dafür tragen solle, wenn ich das Geld verliere. Und ich weiß noch, dass ich versucht habe, ihr zu vermitteln, dass ich das Geld ja nicht verloren habe und dass ich ja weiß, dass sie es mir geklaut hat. Aber ich kann natürlich nichts beweisen. So, oder konnte nichts beweisen. Und das war so ein Moment, wo die Lehrerin dann so wütend war, dass ein Teil in mir gesagt hat, okay, das ist anscheinend so unsicher, genauso wie da im Kindergarten mit dieser Vision, dass ich da eben meine Fähigkeiten, meine intuitive Wahrnehmung einfach weggesperrt habe und verdrängt habe. Und da hat es leider auch nichts dran verändert, dass ein paar Wochen später dieses Mädchen auf mich zukam mit ihrer Mutter und sich entschuldigt hat und mir das Geld wiedergegeben hat und gesagt hat, dass ich recht hatte. Natürlich hat mich das dann insgeheim gefreut, aber es war einfach ein sehr einschneidendes Erlebnis darin, wie gefährlich es sich anfühlen kann, vor der ganzen Klasse als, weiß ich nicht, 6-jähriges Mädchen da zu stehen und ja, ausgeschimpft zu werden, obwohl ich ganz tief in mir drin weiß, dass ich recht habe. Und ich es aber eben überhaupt nicht beweisen kann. Und trotzdem hat sich diese Wahrnehmungsfähigkeit immer mal wieder so banngeschlagen. Und ich habe zum Beispiel immer gewusst, wenn ein Tier stirbt, war das irgendwie klar. Also im Kindergarten war das auch noch, wo mein Meerschwein im Sterben lag und ich das gespürt habe. Ich wusste das wieder intuitiv, dass er sterben wird und dass, wenn ich jetzt weggehe, dass ich dann nicht dabei sein kann und dass ich, dass er mich gerade braucht. Und es war aber der
Tag oder das Wochenende von einem Kindergartenausflug. Und meine Mutter hat wahrscheinlich gedacht, dass das Meerschwein noch länger lebt und wollte mich halt ja überzeugen, da mitzufahren als schönes Erlebnis. Und ich weiß noch, wie sehr ich geweint habe und wie schlimm es für mich war, weil ich so tief in mir wusste, dass wenn ich dahin fahre, dass ich, ja, wenn ich wiederkomme, dass er dann tot sein wird. Und am Ende habe ich mich überreden lassen, beziehungsweise, ja, meine Mutter hat irgendwie es geschafft, dass ich dorthin fahre, auch wenn ich, so wie ich mich erinnere, einfach wirklich sehr, sehr, sehr viel geweint habe und es mir eigentlich nicht so richtig gut ging damit. Sie hatte insofern recht, als dass ich tatsächlich vor Ort das Ganze ein bisschen vergessen konnte und ein paar schöne Momente hatte, auf jeden Fall. Und als ich dann am nächsten Tag von ihr abgeholt wurde, nach dieser Fahrt und wir zurückfahren, habe ich sie gefragt, wie es dem Meerschwein geht. Und ja, sie hat mir dann bestätigt, dass es gestorben ist. Und so ähnlich wusste ich einfach auch, als ich nach Hause kam und noch nichts mit niemandem gesprochen habe und noch nirgendwo was gesehen habe oder so. Ich wusste einfach, ich habe die Haustür geöffnet und ich wusste, unser Kater ist verstorben. Und dann, ja, hatte meine Mutter den toten Kater auf dem Schoß und der ist wohl überfahren worden. Und ja, das sind so Dinge, die alle auch passiert sind, obwohl ich meine Fähigkeiten sehr, sehr, sehr dolle weggesperrt habe und mich sehr weit von mir entfernt hatte. Also ein Stück weit hat meine Seele es geschafft, dass es nie ganz verloren ging, aber ja, ich weiß noch, was es für eine Welt geöffnet hat, als ich dann bewusst auf die Tierkommunikation gestoßen bin und diese Geschichte, dass es Menschen gibt, die das bewusst können und beruflich sogar machen, mit Tieren zu sprechen. Also als ich Kind war, gab es diesen Film und ein Buch von Tippi, ein Mädchen, was laut Buch und Film mit den Tieren spricht und eben auch wirklich mit wilden Tieren in so tiefem Kontakt ist, wo ich immer von geträumt habe und davon geträumt habe, dass ich sowas erleben darf und ja, wo ich aber eben auch damit groß geworden bin, zu hören, dass das ja nicht möglich sei. Und deswegen war das ein ganz schöner Prozess, diese Zweifel, ob es wirklich sowas gibt, ob man das wirklich kann, loszulassen, weil es einfach in mir so tief drin saß und in meinem Unterbewusstsein auch das so abgespeichert war, dass es sich auch nicht sicher anfühlt, diese Fähigkeiten zuzulassen. Und ja, diese Zweifel waren bei mir so groß ausgeprägt, dass es wirklich einige Jahre gedauert hat, bis ich mich getraut habe, das Ganze ja auch beruflich anzubieten. Und ich da sehr, sehr, sehr lange und sehr viele Erlebnisse erstmal gebraucht habe, um dort reinzufinden. Und aus dem Grund heraus ist eben auch die Animal Wisdom Ausbildung oder die Animal Wisdom Kurse entstanden, weil ich einfach mich freue, dass heute ich die Hand reichen kann an Menschen, die an einem Punkt stehen, wo ich so ähnlich auch schon mal stand, eben diese großen Zweifel, gibt es das wirklich, geht das wirklich, kann das wirklich auch ich und so weiter und so fort. Und genau, so ist das entstanden. Und ja, dieser Weg, den dann der Prozess angestoßen hat, mich mir zuzuwenden, der ist eben durch meine Knie angestoßen worden, durch die Fotografie, wie ich es schon beschrieben habe, dadurch, dass ich dann auch damals schon diese Selbstwertthemen begonnen habe anzusehen, rund um ja, das Thema Marketing, Business als Fotografin. Und es war für mich irgendwie einfach von Anfang an so, dass ich immer den Ruf gespürt habe, alles so ganzheitlich wie möglich anzugehen und ja, irgendwie so verkopfte Strategien oder schnelle Lösungen. Ich habe einfach sehr schnell gespürt, dass das nicht nachhaltig und wirklich erfüllend ist. Und ja, das war auch da irgendwie unbewusst schon so mein Kompass, dass ich eben einfach mich immer wieder darauf ausgerichtet habe, okay, ja, wie kann ich denn Marketing auf eine Art und Weise machen, die nicht manipulativ ist? Das war ganz lange eine große Frage, wo ich ja sehr viel schon im Außen gespürt habe, wie manipulativ häufig Marketing eingesetzt wird und wo meine innere Stimme immer gesagt hat, das machen wir nicht. Und wo ich sehr lange auch deshalb, glaube ich, auch deshalb einfach gestruggelt habe in Sachen Business und auch immer noch irgendwo dabei bin, diesen Weg zu finden, wie für mich sich Marketing stimmig anfühlt. Und allein das ist ein Weg der Heilung, ein eigenes Business zu führen, also die Fotografie, das Business zu führen. Das, allein das hat bei mir persönlich sehr viel Heilung angestoßen und tut's noch immer. Und natürlich genauso auch die Tiere. Also ich habe, als ich mein erstes Pflegepferd hatte, Cord hieß er, habe ich auch damals schon, es war damals in einem großen Sportpferdestall mit, weiß ich nicht, 70, 80 Pferden und ja, wirklich reine Boxenhaltung. Also es gab einen einzigen Paddock für all diese Pferde und ansonsten gab es sehr lange gar keine Möglichkeiten, außer eben zwischendurch minutenweise auch in der Reithalle sie mal laufen zu lassen, dass diese Pferde sich frei bewegen können. Und dementsprechend waren das einfach auch völlig unausgelastete, verhaltensauffällige, unglückliche Pferde, die da gelebt haben. Und ich weiß, dass ich das sehr schnell gespürt habe, dass das nicht richtig ist, was da ist, und ich aber nicht gehen konnte, weil ich eben dieses Pflegepferd hatte, den ich so geliebt habe, dass ich ihn dann nicht alleine lassen konnte, in Anführungszeichen, und der das Pech hatte, ein Vereinspferd zu sein, sodass er eben auch wirklich außer mir keine Bezugspersonen, keine Feste hatte. Und der einfach nur ausgebeutet wurde und benutzt wurde und funktionieren musste als Vereinspferd. Und ich habe damals, ich weiß noch, zu Weihnachten dann irgendwann, ich schätze, ich war 13 Jahre, vielleicht 14 Jahre, von meiner Mutter Monty Roberts Karten bekommen, als der in Köln war. Und ja, und dann habe ich sein Buch geschenkt bekommen. Und heute sehe ich das alles sehr kritisch, was Monty Roberts macht oder lehrt. Und würde das auch nie wieder selber so anwenden. Aber damals war das halt eben in diesem Sportstall einfach schon höchst alternativ, überhaupt frei mit einem Pferd zu arbeiten oder überhaupt mit Körpersprache mit einem Pferd zu arbeiten oder überhaupt auf so körperliche Signale des Pferdes, auf die Körpersprache des Pferdes so zu achten. Also es ist da damals revolutionär gewesen, so ungefähr, in diesem Stall zumindest. Und ich weiß, dass ich das immer heimlich gemacht habe, weil ich gespürt habe, dass es eben ja belächelt würde oder dass man dann ausgelacht würde, wenn das jemand von den Coolen, sage ich mal, mitbekommt. Aber ich weiß auch eben, wie gut es sich damals schon angefühlt hat, nach Wegen zu suchen und sie auszuprobieren, die ja mit weniger sinnloser Gewalt von Schlagen, Hauen, Treten, Schreien auskommen. Und ja, Monty Roberts nutzt ja eben mehr psychische Gewalt als körperliche Gewalt. Und heute sehe ich das, damals habe ich das eben einfach noch nicht sehen können, dass das auch eine Form von Gewalt ist, wenn man ein Fluchttierpferd so lange treibt, bis es halt aufgibt. Das Schöne ist, eben zum Glück hatten Cord und ich eine Bindung, dass ich ihn auch wirklich nie lange treiben musste, bevor er halt gesagt hat, dass er sich mir anschließen möchte. Ja, und genau so bin ich damals schon eine kleine, heimliche, Andersdenkende gewesen, auch wenn ich das eben öffentlich mich nicht getraut habe, so zu sagen. Und ja, ich habe mich eben bis zu seinem Tod sehr verantwortlich für dieses Pferd gefühlt, denn als er dann irgendwann unreitbar wurde durch Verletzungen und Verschleiß, sollte er zum Schlachter, und ich habe damals mit einer Freundin dann ihn davor bewahrt, aber es war eine sehr, sehr lange und schmerzhafte und tatsächlich für mich persönlich auch traumatisierende Geschichte, ja, wo wir einfach nochmal sehr tief erlebt haben, wie weit das geht, dass ein Pferd einfach nur dass Menschen einfach ein Pferd nur loswerden wollen, so rum. Und wie wenig wirkliches Mitgefühl und wirkliche Verbundenheit zu diesem Pferd eben da ist und dass es einfach wirklich nur ein Sportgerät ist. Und ja, das dann entsorgt wird und dann kommt ein neues, und das war für mich sehr, sehr, sehr erschütternd, und ich merke jetzt, wenn ich davon spreche, dass es mich nicht mehr triggert, nicht mehr aktiviert. Und das hat es jetzt wirklich sehr viele Jahre lang. Jedes Mal, wenn ich von Cord gesprochen habe, ist da noch so viel angetriggert worden durch diese ganze Geschichte, die da dranhängt. Ja, das würde jetzt, glaube ich, den Rahmen sprengen, das alles so ausführlich zu erzählen. Aber es war auf jeden Fall sehr heftig und für ein 17-jähriges Mädchen einfach auch zu viel Verantwortung. Ja, und ich bin meinen Eltern sehr, sehr dankbar, die dann an einem gewissen Punkt wohl gemerkt haben, wie schlecht es mir damit geht und ja, wie ich daran wirklich zerbreche, und die dann aber eben auch, also weil Cord dann zwischenzeitlich doch bei meinen Eltern im Besitz war, auch wenn wir eigentlich kein Geld hatten für ein eigenes Pferd, aber eben die Umstände es einfach nicht anders zuließen, als dass wir ihn dann doch nochmal abgekauft haben. Und genau in der Zeit ist er dann sehr, sehr, sehr schwer krank geworden, sodass meine Eltern da wirklich auch nochmal 2000 Euro Tierarztkosten investiert haben. Und ja, da bin ich ihnen auf ewig dankbar für, weil das wirklich, glaube ich, mich vollends zerbrochen hätte, wenn er an diesem Punkt schon eingeschläfert worden wäre. Und es war wohl kurz vor knapp. Und ja, so hat er dann zumindest irgendwie, ich würde mal sagen, 6 bis 8 Monate gehabt, wo er im Endeffekt ein schönes Herdenleben führen konnte, das erste Mal in seinem Leben. Und diese ganze Geschichte hat mich dazu vollends gebracht, ja, glasklar darin zu sein, nie wieder Sportpferdestall, nie wieder Boxenhaltung, nie wieder überhaupt, ja, dieser krasse Turnierfokus und Sportsgeistfokus, sage ich mal, wo ja die Pferde eben einfach sehr selten in dem Ausmaß Freude dran haben und eben einfach nur ausgebeutet und benutzt werden. Und auch allein von der Haltung her war für mich eben glasklar, dass ich nie wieder so in so einem Stall meine Freizeit verbringen werde. Und genau, ich bin sehr froh, dass Kurt da immerhin einige Monate noch ja, ein schönes Pferdeleben hatte. Und ja, das war alles. Im Übrigen ist das mit Kurt kurz vor meinen Knieproblemen passiert. Also ich gehe davon aus, dass mein Körper nach dieser Geschichte mit Kurt einfach gesagt hat, so jetzt reicht's. Das war alles, was fiel. ja, und dann, genau, bin ich über viele Umwege zur Fotografie gekommen, habe eigentlich auch schon lange geschwankt zwischen Fotografie und Psychologie und weil eben einfach mein NC nicht gereicht hat für die Psychologie, habe ich mich für die Fotografie entschieden und heute ist es total schön, weil ich jetzt einfach auf anderem Wege diese Leidenschaft für Psychologie und innere Heilarbeit und ja, Trauma-Integration und ja, natürlich die Spiritualität und so weiter, dass das auf anderem Wege alles so zu mir gefunden hat. Und genauso bin ich über Samu auf den Weg gekommen, nach Alternativen zu gucken, wie man ja mit einem Hund leben kann, ohne ihn brechen zu müssen, ohne ihn mit psychischer oder körperlicher Gewalt irgendwo führen zu müssen, unterdrücken zu müssen. Und Samu hat eben auch aus Unwissenheit heraus einfach sehr viel mitmachen müssen. Begonnen damit, dass wir den Glaubenssatz hatten, der Hund darf nicht zuerst durch eine Tür gehen, der Hund darf nicht aufs Sofa gehen, weil wenn er all das darf, dann ja, dann wird's quasi, also dann lässt er sich nicht mehr führen, dann wird's gefährlich, dann respektiert er uns nicht mehr oder so. Also allein von solchen Banalitäten, aber eben auch sowas wie, der Hund soll nicht in die Küche, also wirft man ihm eine klappernde Kette vor die Füße, damit er so einen Schreck bekommt, dass er nie wieder in die Küche geht. Ja. Und ich bin damals dann nach einigen Jahren auf das Klickertraining gekommen und habe auch da schon mit Samu festgestellt, dass ja, allein das schon wieder sehr viel verändert hat von eben, also es gab Spaziergänge, wo er dann ja, auf eigenen Wegen war, sage ich mal, und er dann als Strafe wirklich auch unterworfen wurde von uns aus Unwissenheit. Es tut mir heute echt immer noch leid, dass ich das getan habe oder wir das getan haben. Ja, aber das war eben die Unwissenheit und das war ein unglaublich schönes Gefühl, allein mit dem Klickern zu merken, dass plötzlich Kooperation auch von seiner Seite aus sich gut anfühlt und er da Lust zu hat und er da auch Freude dran hatte und er Dinge gerne getan hat. Und das Klickertraining habe ich dann eben mitgenommen, auch in eine Beziehung mit einer Reitbeteiligung. Und diese Stute hat mich dann erstmals dahin geführt, dass ich gelernt habe, dass es Phasen gibt, wo ein Tier einen wirklich trägt und der Fels in der Brandung ist und einen nährt und hält. Und dann gibt es Phasen, wo das Tier spürt, dass man an dem Punkt ist, dass man bereit ist, sich Dinge anzusehen. Und dann, ja, ist das plötzlich Geschichte. Und das Tier fängt an, einen zu spiegeln. Und das hat diese Stute damals dann sehr intensiv gemacht. Also am Anfang war sie wirklich ja, ein absolutes, unerschrockenes Tier, wo ich mich jederzeit sicher gefühlt habe mit ihr. Und irgendwann hat sie mir immer wieder sehr deutlich gezeigt, wenn ich selber irgendwo unsicher wurde, dass sie dann nicht mehr mir Sicherheit geschenkt hat, sondern dann mir gespiegelt hat, was los ist, indem sie selber unsicher wurde. Und genau, mit ihr bin ich damals dann ganz vorsichtig in dieses Spiegelthema eingetaucht und habe da erste Erfahrungen mitgemacht und genauso eben auch die ersten Erfahrungen mit einem Pferd zu klickern, das durfte ich damals mit ihr und ja. Und diese Stute wird auch auf ewig in meinem Herzen sein, eine ganz besondere Welsh-Kopfstute war das und ja, und dann kam Tano zu mir und auch er ist noch den Weg mit mir gegangen, sehr, sehr, sehr viel zu klickern und sehr viele Tricks zu machen und ja, ich habe mir damals tatsächlich auch einen Hund gewünscht, weiß ich noch, meine Manifestationsliste für den ersten eigenen Hund sah so aus, dass ich mir gewünscht habe, einen Hund zu haben, der unkompliziert ist, der von allen gemocht wird, der mit allen anderen Hunden verträglich ist, der immer lieb ist, der nicht bellt. Ja, der auch nichts klaut, kein Essen klaut, genau. Ich glaube, das war so ungefähr meine Liste. Und der eben, ja, gut auch auf mich hört und auf mich achtet. Und wenn ich das so aufzähle, fällt mir aus der heutigen Perspektive eben auf, dass ich im Endeffekt auch, ja, mir damit eins zu eins den Spiegel von meinem eigenen People-Pleasing-Anteil manifestiert habe, nur eben als Hund. Also genau diese Eigenschaften habe ich auch als Mensch natürlich auf andere Weise gelebt, aber eben die habe ich dann auch in mir getragen und mein innerer People-Pleaser-Anteil war so dominant damals noch, dass ich ja eben damals es hätte gar nicht damit umgehen können, wenn ich einen Hund gehabt hätte, der da nicht reinpasst. Und ja, das hat wohl dann meine Seele genau so gespürt und hat dann wirklich Tano angezogen, der das halt perfekt erfüllt hat. Und deswegen sage ich wirklich auch immer, dass Tano und ich zusammen heilen, diese People-Pleaser- oder Fawn-Response-Themen, so heißt das ja dann eben im Grunde. Es ist ja eine Überlebensstrategie, die erlernt wurde und ja, die sich eben dadurch auszeichnet, dass man möglichst unkompliziert ist und nie Nein sagt und keine Grenzen hat und immer lieb und nett ist und ja, immer friedvoll, immer gut drauf, nie unbequem und ja, von allen gemocht wird. So. Und die sich einfach sehr, 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 sehr stark anpasst und so stark anpasst, dass man eben den Kontakt zur eigenen Essenz wirklich auch verliert. Jede Überlebensstrategie verliert diesen Kontakt zur eigenen Essenz. Das ist jetzt nicht nur bei dieser Strategie so. Aber eben, das war meine vorrangige Überlebensstrategie sehr lange Zeit meines Lebens. Und ja, und dann habe ich einen Hund manifestiert oder angezogen mit Tano, der ja eins zu eins die gleiche Strategie für sich gewählt hat und der jetzt wirklich mit mir gemeinsam erstmal da noch drin stecken geblieben ist in der Zeit, wo ja, es gab eine ganz lange Zeit, da haben wir das dann zusammengelebt und wo ich so dankbar und so stolz war, wie unkompliziert und wie lieb und nett und so weiter er eben ist. Und dann gab es eine Zeit, wo das dann ja Stück für Stück wirklich zeitgleich immer mit meinem eigenen Heilungsprozess von dieser Überlebensstrategie gebröckelt ist und er immer mehr in seine Größe getreten ist und immer mehr für sich eingestanden ist und immer mehr auch sich getraut hat, mal komplizierter zu sein oder unbequem zu sein oder Nein zu sagen oder auch laut zu sein und Grenzen zu setzen. Ja, und das ist wirklich etwas, das haben wir gemeinsam gelernt und uns wie zurückerarbeitet und geheilt und integriert. Und genau, das war wirklich auch eine lange, lange Reise, die, ja, er ist im Herbst 2016 zu mir gekommen und der erste Aufwachmoment, wo er mal wirklich sich nicht angepasst verhalten hat, war, als er 2018 im Frühjahr mir abgehauen ist, weil er so sehr zu einem anderen Hund hin wollte. Und genau, deswegen, damals fing das dann so ganz langsam an und hat dann noch eine ganz schön lange Zeit gedauert, bis ich wirklich irgendwann im Laufe des Jahres 2019 dann für mich an dem Punkt war, dass ich es geschafft habe, Nein zu sagen. Und ja, da hat dann unsere Entwicklung richtig Fahrt aufgenommen ab dem Zeitpunkt. Genau. Und ja, das war unser Heilungsweg von Tano und mir. Und auch er hatte damals schon so mehrere Ängste. Er hatte lange Zeit große Angst vor großen Männern und scheint da auch irgendwas erlebt zu haben. Und glatte Böden und Platzangst und so weiter sind so seine Themen. Und es ist alles schon, also das mit den Männern ist schon lange nicht mehr vorgekommen. Die glatten Böden ist immer besser. Und die Platzangst habe ich jetzt auch schon sehr lange nicht mehr erlebt bei ihm. Trotzdem sind seine Traumata im Vergleich nicht so, das stimmt nicht. Ich habe vergessen, dass er, ich glaube, 2 Jahre lang keine einzige Treppe gelaufen ist, weil er da am Anfang, in irgendeiner Form muss er irgendetwas Blödes mal erlebt haben, als er noch mal für ein Wochenende auf der alten Pflegestelle war, wo wir ihn her hatten. Und irgendetwas muss er da Blödes erlebt haben in Bezug auf die Treppe. Auf jeden Fall lief er danach, ja, 2 Jahre lang keine einzige Treppe mehr, was natürlich eine Herausforderung ist im Zusammenleben. Und hat er mich damals dann auch schon dahin geführt, dass eben zu erkennen, dass Training alleine nicht alles lösen kann. Das weiß ich jetzt noch. Also erinnere ich mich gerade wieder, wie ich dann da stand und wirklich so die verschiedensten Trainingstechniken, die ich da alle ja schön erlernt hatte mit Klickertraining und ja, positive Verstärkung, negative Verstärkung und so weiter, dass ich das alles schön gelernt habe und bei diesem Treppenthema aber einfach schon mit ihm gescheitert bin, weil da eben einfach ein Trauma hintergesteckt hat, sodass er da gar nicht, heute würde ich sagen, er konnte ja auch gar nicht groß lernen, weil er ja selber dann einfach getriggert war. Und genau. Und was ich jetzt auch mit ihm noch wahrnehme, das finde ich sehr spannend, das ist im Grunde eigentlich nur zweite Podcast-Folge, aber nur schon mal hier reingeworfen. Es ist sehr spürbar für mich heute immer noch, wie sehr er wie tief das sitzt, dass ich so viel ihn auch dressiert habe und mit ihm Tricks gemacht habe und ihn zum Funktionieren trainiert habe, so dass er halt eben schön angepasst ist und immer brav und lieb und nett ist und alles gut mitmacht und da einfach sehr viel Konditionierung passiert ist. Und ich merke, dass gerade im Vergleich zu Manila, die überhaupt nicht die Überlebensstrategie hat vom Fawn Response oder People Pleasing, wie auch immer man es nennen mag. Und da merke ich einfach einen riesengroßen Unterschied und sehe einmal mehr, wie traurig das auch irgendwo ist, dass ich das durch meinen Umgang mit ihm halt wirklich auch noch einige Jahre lang vertieft habe, dass er sowieso ja schon diese Anlage hat mit dieser Überlebensstrategie. Und ich das einfach dadurch, dass ich selber in der Überlebensstrategie war, dann noch so befeuert habe. Und ja, es ist, wie es ist. Und wir bewegen uns da gemeinsam weiter raus. Aber das ist einfach ja hier gerade in diesem Kontrast mit Manila, die sich einfach ja überhaupt nicht in dieser Überlebensstrategie befindet, ist das einfach sehr, sehr, sehr spürbar. Und es macht mich manchmal einfach traurig. Und auch deshalb, ja, mag ich es einfach mitgeben, wie schön es ist, wenn wir andere Wege wählen. Und gleichzeitig sehe ich aber eben auch bei Tano, dass ja durchaus da auch wirklich Heilung möglich ist und er immer weiter aufblüht, je mehr ich jetzt wirklich diesen Weg gehe, weg von dieser Dressur hin zu ehrlichem Kontakt und ehrlichem Fühlen von dem, was gerade da ist und Verbindung aufnehmen und ja auch eben Verantwortung dafür übernehmen, was in mir ja gerade los ist, wo dann das Tier oft nur drauf reagiert. Und ja, wo es gar nicht darum geht, dass das Tier in irgendeiner Form ja was falsch macht oder so, sondern es reagiert eben einfach nur auf die Energie, die in mir drin ist. Und ja, dann ist Kaba 2017 zu mir gekommen und hat mich da auch nochmal mehr auf meinen Weg gebracht, indem er halt das Thema Trauma reingebracht hat, als sehr schwer traumatisiertes Pony. Und als Pony, wo, ja, es ist das erste eigene Pferd und ich habe sehr großen Respekt davor gehabt, diese Aufgabe anzunehmen. Und als ich sie angenommen habe, habe ich schon tatsächlich die Durchsage auch bekommen, dass er ja mein Leben auf den Kopf stellen wird und dass ich ja, dass es auch mich beruflich verändern wird, also meinen beruflichen Weg verändern wird und dass es meinen Weg mit den Pferden verändern wird und so weiter. Also da, das war schon glasklar, als ich ihn übernommen habe und es hat sich einfach absolut bestätigt. Ja, durch seine Geschichte ist einfach in mir so viel angestoßen worden, bewusst hinzusehen, wo Traumatisierung existiert und wie sie sich äußert und ja, wie sie integriert werden kann, wie damit gearbeitet werden kann und wie, was ein Tier oder ein Mensch mit einem Trauma eben braucht. Und es hat mich eben auch wirklich auf meine eigene Traumaheilungsreise gebracht. Also sehr, sehr, sehr tief ging das. Und gleichzeitig hat es mich eben auch wirklich dahin gebracht, zu sehen und anzuerkennen, dass dass jedes Trauma valide ist und jedes Trauma quasi das Recht hat, gesehen zu werden und ernst genommen zu werden und es total ungesund ist, zu vergleichen, wie schlimm jetzt ein Trauma ist und wie schlimm etwas ist, was jemand erlebt hat, weil das eben da einfach gar keine, ja, es tut uns nicht gut insofern, als dass es einfach wichtig ist anzuerkennen, dass jeder Mensch und jedes Tier andere Kapazitäten hat und Kaba und wohl auch ich eben vom Nervensystem her einfach so fein sind und so hochsensibel, dass auch wesentlich schneller ein Trauma passiert als bei anderen Menschen. So ist meine Wahrnehmung immer mehr. Und dass es deshalb gar nicht gesund ist, irgendwie zu sagen, ach, das war doch nicht so schlimm, was da passiert ist, sondern dass das eben das Ganze noch viel schlimmer macht eigentlich, weil wir uns dann wiederum selber so wehtun und selber das nochmal befeuern und einfach auch zu erleben, wie heilsam es ist, allein schon ernst genommen zu werden mit einem Trauma und ernst genommen zu werden auch mit Entwicklungstrauma, was ja nun mal sehr häufig sich dadurch auszeichnet, dass eben das Kind nicht genug Liebe, Nähe, Verbundenheit, Kontakt, Ehrlichkeit und Authentizität erlebt hat im Kontakt mit den Eltern. Und diese Traumata, die dadurch entstehen, die sitzen halt sehr, sehr, sehr tief. Und gleichzeitig sind genau das oft die Geschichten, wo Menschen sagen, ach, das ist doch gar nicht so schlimm. Oder ja, es ist doch nicht so schlimm, wenn man mal als Kind, weiß ich nicht, angeschrien wird oder solche Geschichten. Also diese Rationalisierung, da bin ich wirklich mit Kaba einen sehr weiten Weg gegangen, weil das eben auch bei den Traumata oder den Symptomen, die er halt hatte, mir genauso im Außen entgegengebracht wurde und ich immer gespürt habe, nein, es ist schlimm und es ist etwas, was ich ernst nehmen darf. Und es ist wichtig, dass ich das ernst nehme. Und es ist wichtig, dass ich anerkenne, dass es für ihn schlimm ist. Und dass ich anerkenne, dass es nicht jeder verstehen muss, aber eben in seiner Welt oder in meiner Welt, je nachdem, um wen es halt geht, ist es halt einfach überwältigend und eben traumatisch. Und es niemand hat das Recht, das zu bewerten, was jetzt traumatisch ist und was nicht. Und allein das war ein ganz, ganz großer Prozess, durch den ich mit Kaba gegangen bin. Und ja, dann eben auch zu begreifen, da war wirklich damals die Lehre der Trust-Technik ein ganz großer Schlüssel, wo ich jetzt einfach meinen eigenen Weg mit weitergehe und mein eigenes draus mache. Und gleichzeitig heute eben auch nochmal die Traumawissenschaften ja, einfach so mit einfließen lasse und so weiter und so fort. Also es ist, also durch Kaba ist wirklich so für mich das entstanden, diese Begeisterung, diese Faszination für Traumawissenschaft, für die Wissenschaft zum Thema Nervensystem oder Nervensystemheilung, Arbeit mit dem Nervensystem und gleichzeitig eben auch ja, das zu verbinden mit Spiegelarbeit, mit der inneren Arbeit an mir selber, mit Tierkommunikation, Telepathie, Energiearbeit. Damals habe ich auch noch ganz viel das dann mit Klickern zusammen verbunden und habe ganz viel zusammenfließen lassen auf seinem Weg. Ja, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie schwer traumatisiert er war, also bevor er zu mir kam, ist das, was ich gehört habe, so, dass er wohl, wenn ein Mensch seinen Paddock betreten hat, wirklich, weiß ich nicht, 30, 40, 50 Meter Abstand gebraucht hat zu diesem Menschen. Und wenn der Mensch näher kam, ist er halt auch wirklich durch jeden Zaun durch, egal ob Stromzaun oder weiß ich, also Stromzaun, Holzzaun ist völlig egal gewesen. Und ich weiß auch in Situationen, als er schon bei mir war, wo er dann ja, panisch war und in seiner Panik sich losgerissen hatte oder frei herumlief, dass es da auch Situationen gab, wo er wirklich vor lauter Panik durch Holzzäune durchgerannt ist. Also da, ja, da ist er dann wirklich in seiner Panik einfach völlig, völlig kopflos und völlig blind. Und das geschieht auch von jetzt auf gleich, also, oder geschah, es ist jetzt schon sehr lange nicht mehr passiert. In dem Ausmaß. Aber Kaba ist ein Pony, wo wirklich jeder Mensch, der viel Kontakt mit Pferden hat, erstmal mich nicht ernst nimmt und sagt, ach ja, wird doch nicht so schlimm sein. Und dann, ja, erst wenn Kaba dann die erste Panikattacke hat, ja, wird dann plötzlich gesagt, oh ja, sowas habe ich noch nie erlebt. Ja, diesen Spruch habe ich jetzt wirklich schon sehr, 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 sehr oft mit diesem Pony gehört. Und es ist schön, dass er jetzt inzwischen da so viel integrieren konnte von seinem Trauma mit meiner Hilfe, dass ja heute mir das, glaube ich, kaum einer noch glauben mag, wie er mal war. Und gleichzeitig gibt es auch immer noch Situationen, wo definitiv da noch Trigger sind und wo, ja, wo noch nicht alles integriert ist. Aber die meiste Zeit in dem heutigen Alltag merkt man ihm das gar nicht mehr an und es ist wirklich eine richtig coole Socke geworden. Und das, wo er früher wirklich absolut panisch und kopflos wurde, das sind heute dann, entweder ist es gar nichts mehr an Reaktionen oder es ist noch ein kleines Zucken oder so und dann ist er bald auch wieder gut. Genau, und er hat aber eben wirklich mich dazu gebracht, meine eigenen Traumata zu erforschen und mit ihnen zu arbeiten. Und im Endeffekt hat er mich jetzt auch wirklich auf diesen Weg gebracht, ja, traumasensibel ja mit anderen zu arbeiten und mit dem Nervensystem zu arbeiten und eben Wissenschaft und Spiritualität zu verbinden. Genau. So, das war so diese ganze lange Reise versuchsweise kurz zusammengefasst. Ich meine, kurz ist es nicht geworden, aber ich glaube, noch kürzer hätte ich es nicht geschafft. Und es gibt natürlich noch Traumata aus der Kindheit, die ich nicht aufgezählt habe und genauso auch Trauma Geschichten, die dann in der Jugend geschehen sind, die überhaupt nichts mit dem Elternhaus zu tun hatten, wo es kein Entwicklungstrauma war, sondern dann eben wirklich Schocktraumata, ob das jetzt ein Unfall war, ein ja, Reitunfall mit zwei Operationen, die ja, wo für mich einfach definitiv Trauma stecken geblieben ist, oder ein Stalker oder irgendwie ja tatsächlich auch zwei Überfälle. Das sind so Momente, die natürlich irgendwie einfach auch Schocktraumata sind und die natürlich ja vieles nochmal befeuern. Genau, deswegen, das war jetzt so der kurze Abriss von dem, wo ich jetzt das Gefühl habe, dass es am wichtigsten ist und auch am spannendsten für die Menschen, die überlegen, mit mir zu arbeiten. Ja, alles kann ich hier natürlich gar nicht abdecken und möchte ich auch nicht, weil das natürlich eben auch einfach sehr privat ist. Eins mag ich noch teilen aus einem Impuls heraus, weil das, glaube ich, sehr, sehr, sehr viele Menschen betrifft. So wie ich das gehört habe, damals ungefähr 30% aller Menschen. Ich bin auch ein alleingeborener Zwilling und das ist eben auch mir durch diese, also vor einigen Jahren bewusst geworden. Und ja, das ist etwas, was völlig unbewusst auch oft passiert, weil sehr viele Seelen eben auch schon wieder gehen, bevor sie überhaupt erfasst werden, sage ich mal, medizinisch bei irgendwelchen Untersuchungen oder so. Also sehr oft gehen diese Zwillinge, die verlassen dann schon wieder quasi den Körper, den Zellhaufen, bevor überhaupt festgestellt wird, dass man schwanger ist oder mit wie vielen Kindern man schwanger ist, so ungefähr. Und ich vermute, dass es bei mir so war, denn meine Mutter weiß zumindest von nichts. Und ich habe aber immer wieder, also von den Symptomen her passt das total, dieses Gefühl von ja, einer riesengroßen Sehnsucht und dass da sehr, also Verlust extrem schwer verkraftet wird und jegliche Verlusterfahrung einfach sich ja sehr lange auch wirklich wie lebensbedrohlich angefühlt hat fast schon. Und genau, das sind so ein paar Symptome. Und da bin ich tatsächlich auch durch Tano dran gestoßen worden. Also auch da wieder, die Tiere haben mich zu sehr vielen meiner eigenen Kindheitstraumata auch hingeführt, wie ich sie auch in der Folge davor schon beschrieben habe. Und ich weiß, dass ich irgendwann in einem Prozess war von einer Trennung und damals schon begonnen habe mit ja, innerer Kindheilung und Schattenarbeit und Trauma auch eben durch Kaba schon so ein bisschen präsent war in meinem Bewusstseinsfeld Und ich irgendwann, warum auch immer, ich kriege gerade die Reihenfolge nicht mehr so ganz zusammen, aber ja, ich habe auf jeden Fall, Tano hat damals dann das Symptom gezeigt, dass er von heute auf morgen nicht mehr alleine bleiben konnte, gar nicht mehr. Also ich konnte noch nicht mal draußen kurz Müll wegbringen, ohne dass er, wenn die Tür dann geschlossen war, drinnen die totale Krise bekommen hat. Und ich damals dann schon so weit war, dass ich gecheckt habe, dass es halt einfach was mit mir zu tun hat und mit diesem Trennungsprozess, in dem ich stecke. Und da hat es sich, zum einen hat es sich damals schon gezeigt, also ein anderes Leben, was Tan und ich zusammen erlebt haben, wo einfach Heilung anstand und dann eben auch natürlich dieser Trennungsprozess selber. Und dann kam eben irgendwann in diesem Zuge auch das Thema verlorener Zwilling auf. Und ich weiß, dass ich damals wirklich völlig random, ich habe vorher noch nie was davon gehört, einen Link bei irgendeiner Webseite, so als Werbelink, wurde mir das angezeigt, ein Buch von zum Thema verlorener Zwilling. Und ich habe nur diese kleine Vorschau gesehen und mein Körper hat so stark reagiert mit heiß und kalt und so innerer Schauer und so. Und dann habe ich draufgeklickt und habe die Leseprobe gelesen. Und ja, und das war einfach, also mein Körper hat ohne Ende reagiert. Und das ist was, was ich wirklich auch schon mal mitgeben kann. Egal, worum es geht. Also dem Körper kann man auch einfach vertrauen, wenn da so enorm klare, starke Signale kommen, dass es einfach, ja, dass da einfach eine große Resonanz ist und dass es einfach ein wichtiges Thema ist und ja, absolut stimmig in dem Moment. Und ja, und dann habe ich mich dem Thema zugewendet und habe dann, ja, dadurch, dass ich ja schon die Telepathie konnte, mit dieser verstorbenen Seele Kontakt aufgenommen, die da mit mir im Mutterleib war und die dann gegangen ist. Und ja, allein das hat sehr, sehr, sehr viel Heilung gebracht, dieser ja, Prozess, das auch nochmal zu betrauern und den Schmerz nochmal zu fühlen. Und genau, und da, ich weiß nicht genau warum, aber es wollte hier noch mit rein. Das ist auf jeden Fall noch so ein Beispiel, wie eben auch die Tiere mich wirklich extrem tief in die Heilung von Kindheitswunden geführt haben und ja, natürlich viele weitere, da ist einfach, ja, ich glaube, es gibt nicht die eine perfekte Kindheit und alle Eltern geben ihr Bestes und ich liebe meine Eltern sehr, wenn sie das hören, wenn ihr das hört. ich habe euch sehr lieb und genau, es sind eben einfach Erlebnisse geschehen, die einfach, ja, Traumatisierungen hinterlassen haben und da darf ich das aufarbeiten und ja, ich bin unendlich dankbar dafür, wie meine Tiere mich dabei begleiten und unterstützen und gerade Manila da jetzt auch nochmal ganz viel neuen Schwung reinbringt. dadurch, dass sie da wirklich so einen Anteil von mir verkörpert, den ich sehr lange auch verdrängt habe, den ich aber in mir trage, der sich sehr wild und frei und ungezähmt fühlt und ja, eben wirklich gar keine Überlebensstrategie in Sachen Anpassung hat und der radikal zu sich selber steht. So einen Anteil trage ich definitiv auch in mir und der wird jetzt, seit Manila da ist, sehr von ihr berührt und wachgeküsst und ich bin sehr gespannt, wo das noch so hinführt und ja, deswegen, das ist jetzt so Stand jetzt meine Vorstellung und ich ja, bin weiter auf der Reise, all das ja, zu heilen, was irgendwie durch meine Tiere oder das Business oder durch andere menschliche Beziehungen eben angetriggert wird und hochkommt und freue mich immer wieder darüber, wenn ich all das, was ich gelernt habe über die vielen Jahre, die vielen verschiedenen Methoden und Ansätze, wenn ich das einfach ja, zusammenfließen lassen kann und intuitiv wählen kann, was ich jetzt gerade mache oder wie ich gerade mit etwas umgehe. Und genau, das ist so eine Folge zu dem Thema, ja, was macht meinen Weg aus, was ist meine Geschichte, genau. Und ja, ich bin gespannt, ob irgendwas davon mit dir resoniert, ob du vielleicht was Ähnliches erlebst. Ich habe beobachtet, dass ich sehr oft Menschen anziehe, die eben ähnliche Erlebnisse haben, ähnliche Wunden in sich tragen, ähnliche Geschichten haben. Und ja, auch deshalb war wahrscheinlich der Impuls da, dass ich diese Folge aufnehme, einfach um eine Möglichkeit zu öffnen dafür, dass du in Resonanz gehst und ja, hinspüren kannst, ob ich womöglich für dich und dein Tier eine Begleitung sein kann, um in deine Kraft, in deine Größe zu finden, in deine innere Selbstheilung und ja, die tiefere Verbindung zu deiner wahren Essenz, denn darum geht's. Und das ist eben wirklich die Reise, auf der ich mich jetzt seit so vielen Jahren befinde und die immer mehr Fahrt aufnimmt und immer mehr an Tiefe gewinnt und gleichzeitig, ja, wo ich auch immer mehr merke, dass wirklich auch immer mehr möglich ist, ohne dass ich getriggert bin, ohne dass ich gestresst bin oder aktiviert bin, wo ich einfach ganz genau weiß, dass das vor ein paar Jahren noch ganz anders aussah. Und ja, genau dafür gehe ich diesen Weg und gleichzeitig eben auch wirklich einfach als Bestandteil davon, dass ich mich danach sehne, immer tiefer in Verbindung sein zu können. Und um das zu schaffen, geht es gar nicht anders, als dass wir ja das heilen und integrieren, was dem im Wege steht. Und das sind sehr oft eben Traumata und Verletzungen und ja, sehr unschöne Erfahrungen, die uns dann eben so Überlebensstrategien entwickeln lassen, wie ja, den Freundespons, das People-Pleasing. Also, wenn du das Gefühl hast, dass du mit mir in Resonanz gehst und dass du gerne von mir begleitet werden möchtest, dann schau dich sehr gerne in den Links, in den Shownotes um. Ich habe dir die verschiedenen Angebote da für 1-zu-1-Begleitungen oder Tiergespräche oder Energiearbeit und so weiter verlinkt. Und gleichzeitig mag ich hier nochmal einladen, ich habe einen Selbstlernkurs, Animal Wisdom Foundation, wo du lernen kannst, selber telepathisch mit deinem Tier zu sprechen und wo auch Praxis abgedeckt ist im Sinne von, es gibt Connection Calls und du kannst dich anmelden und dir deine Connection Calls quasi sichern und in einer Gruppe dann üben, mit den Tieren zu sprechen und eben auch Feedback zu bekommen. Genau, und der ist jetzt gerade noch im Early-Bird-Modus und weil mein Leben ein so wilder Ritt ist, dass ich einfach, ja, mit allem hinterherhinke und gar nicht so viel Werbung machen konnte, wie ich das eigentlich vorhatte, aber da einfach sehr, sehr, sehr viele Trigger in meinem Alltag gerade geschehen, die einfach sehr viel Zeit und Fokus und Energie brauchen, habe ich jetzt entschieden, den Early Bird zu verlängern. Und ja, du kannst dich da noch anmelden und auch da die Infos findest du in den Shownotes. Und dann, wenn du noch tiefer gehen möchtest und wirklich auch die Telepathie so selbstverständlich leben möchtest, dass du sie ja ganz nebenbei beim Spazierengehen, beim Autofahren, also wirklich wie ein Telefonat, so selbstverständlich mit deinem Tier sprechen kannst oder mit Tieren allgemein sprechen kannst, dann ist die Animal Wisdom Ausbildung vielleicht das Richtige für dich. Und auch da verlinke ich alles in den Shownotes. Erkundige dich sehr gerne. Der offizielle Start ist Anfang Mai. Und auch da habe ich jetzt sehr lange hingefühlt, weil ich eben einfach durch diese vielen, vielen Prozesse, die dieses Jahr bei mir ja, das Leben vor die Füße gespült hat, die mich sehr viel Kraft gekostet haben und sehr viel Zeit auch, dass ich einfach nicht so viel Zeit in die, ja, in das Teilen dieses Raumes und dieser Magie des Raumes halt bisher hineinstecken konnte, dass ich eben die Anmeldungszeit bis in den Juni hinein verlängern möchte, einfach um ja die Chance zu geben, dass sowohl ich noch ein bisschen mehr reingeben kann und gleichzeitig eben mit diesem, was ich dann reingebe, noch weiter reingespürt werden kann und die Menschen, die ja noch dazugehören, dann auch wirklich die Chance haben, da leichter reinzuhüpfen, denn ich fühle definitiv, dass da noch ein paar Seelen draußen sind, die eigentlich den Ruf fühlen, aber sich noch nicht trauen oder noch nicht hergefunden haben. Und genau deswegen hat sich das jetzt gerade sehr stimmig angefühlt, dass ich im ersten Monat ja da einfach noch quasi einen soften Einstieg habe. Und ja, alles Dinge sind, die gut auch aufgeholt werden können. Und dann ab dem zweiten Monat geht es dann so richtig, richtig los. Ja, und soweit ein paar Einladungen und Updates. Und ich wünsche dir jetzt einen ganz wundervollen Tag und freue mich, wenn du mir schreibst, was besonders mit dir in Resonanz ging oder vielleicht auch ein Aha-Moment, den du im Laufe des Podcasts hattest. Und ich wünsche dir einen ganz wundervollen Tag und bis bald.